Und ich finde auch, dass Brands darauf Rücksicht nehmen sollen. Die müssen dann auch für ihre Talents gerade stehen, müssen die verteidigen, müssen darauf achten, dass vielleicht bestimmte Kommentare gefiltert werden.
Auf jeden Fall.
Man kann nicht einfach so ein super emotionales, persönliches Video filmen, weil man hofft, dass die Brand davon profitiert. Ja. Ordentlich Budget drauf geben, dass das allen möglichen Menschen ausgespiegelt wird. Und die Protagonistin in dem Video muss sich dann von ganz Deutschland beleidigen lassen und die Brand hat damit nichts zu tun.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Ihr Lieben, das war sie, die Baby Gut Business Konferenz 2023. Und ich habe alle Gefühle. Stolz, Erleichterung, Glück, Dankbarkeit, es ist so viel dabei. Und weil am Ende doch viele von euch eigentlich gerne vielleicht doch noch ein Ticket gehabt hätten und wir knapp eine Woche vor Veranstaltung ausverkauft waren, haben wir uns überlegt, euch ein kleines Best-of auditiv und visuell zusammenzustellen. Ihr seht also heute unsere Highlights, unsere persönlichen Highlights der Baby Gut Business Konferenz. Es war mir ein Fest aus den hochkarätigsten SpeakerInnen, die wir zusammenstellen können. Ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten an dieser Konferenz über ein Jahr. Und das ist besonders tricky, weil diese Social-Media-Landschaft und die ganze Creator-Economy so schnelllebig ist und eigentlich passt, ja, ploppen jeden Monat oder jede Woche verschiedene Trends auf. Das heißt, es ist für uns nicht einfach, für euch das allerbeste Programm zusammenzustellen. Aber ich würde mich nicht hier hinsetzen, wenn ich nicht zu 150% dahinter stehen würde. Und ich glaube, wir haben im Rahmen dieses Programmes einen extrem guten Überblick über all das, was ihr wissen müsst, wenn ihr in Social Media Marketing berufen, wenn ihr in irgendeiner Form dieser Creator Economy arbeitet, ob ihr selbst kreiert, ob ihr in einem Medienunternehmen arbeitet, bei einer Agentur, bei einem großen Corporate. Wir haben wirklich beim Ausarbeiten dieses Programms darauf geachtet, dass da wirklich für jeden eigentlich genau die Marschrichtung dabei ist, die er oder sie braucht, um nächstes Jahr einen besseren Job zu machen, bessere Trends zu erkennen, Budgets besser zu verteilen und einfach am Ende, ja, ganz, ganz viel Spaß in seinem Job zu haben und sich zu vernetzen. Ich möchte mich an der Stelle aber auch ganz kurz bei euch allen bedanken, die entweder vor Ort mit dabei waren oder am Bildschirm. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Vergnügen daran wie ich. Ich hoffe, ihr habt genetzwerkt. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Und auch vielen, vielen Dank für den ganzen Social-Media-Buzz, den das erzeugt hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, und das ist tatsächlich ja auch mein Ziel gewesen, dass das die Social-Media-Konferenz Deutschlands wird. Und da arbeiten wir natürlich jetzt schon fürs nächste Jahr dran. Das heißt, dann solltet ihr eventuell ein kleines bisschen schneller sein, was den Ticketkauf angeht. Und ich freue mich auf euch und ich freue mich, euch auch jetzt hier die Highlights präsentieren zu dürfen. Vielen Dank geht natürlich auch an unsere Sponsoren, an unsere Moderatorinnen, an mein Team, an das Team von Isa Dauer. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Dementsprechend, ja, denen gebührt eigentlich die größte Ehre. Es ist immer ein bisschen unfair, dass ich hier die Einzige bin, die so sichtbar ist. Aber ja. Und jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich nach wie vor natürlich über euer Feedback und damit entlasse ich euch jetzt.
Im ersten Talk geht's um kontrollierte Katastrophen. Konkreter, wie Kooperationen ganz sicher schiefgehen. Diese Anleitung gibt uns kein Geringerer an die Hand als Riccardo Simonetti. Er ist nicht nur Entertainer auf vielen verschiedenen Kanälen, sondern auch Aktivist. Er setzt sich nämlich mit seinem gemeinnützigen Verein Riccardo Simonetti Initiative für die Aufklärung über und Sichtbarmachung von marginalisierten und benachteiligten Menschengruppen in der Gesellschaft ein. Er konnte in den letzten Jahren einiges an Erfahrung in puncto Markenkooperation sammeln und teilt nun mit uns die prägendsten Momente.
Du weißt nicht, was ich mitgebracht habe, ne? Oder wurdest du gebrieft?
Ich wurde gebrieft, aber jetzt nicht, was den Inhalt deiner Präsentation angeht.
Okay.
Ich war einfach naiv und hab dir vertraut.
Ja, das kannst du ja auch. Wir haben ein bisschen,
das Schöne ist, ich weiß viel schlimmere Dinge über Anni als sie über mich. Von dem her, wenn sie mich jetzt hier blamiert, kann ich mich super revanchieren.
Das stimmt sogar. okay, wir sind hier im Business-Kontext. So, Schluss hier. Was war denn die schlimmste Kooperation dieses Jahr für dich? Und warum? Und wir nennen keine Markennamen, wir sind ja nicht fies, außer du hast Lust darauf, die zu ranten.
Ich glaube, dass die, für mich sind die schlimmsten Kooperationen immer die, die mich nicht respektieren. Weil wenn Menschen oder Marken zusammenkommen, dann müssen die auch verstehen, dass wenn sie mit einer Person der Öffentlichkeit kooperieren, dann ist das immer eine Fusion aus zwei verschiedenen Marken. Also ich bin auch eine Marke und ich habe auch was zu sagen und ich habe auch meine eigene Stimme, die ich durchaus einsetzen kann und weiß, wie sie am besten funktioniert. Und wenn das so komplett unter den Teppich gekehrt wird, das finde ich immer am mühsamsten, wenn man sagt, man möchte mit mir zusammenarbeiten, man möchte mit einer queeren Person zusammenarbeiten, man möchte, dass die Person so ist, wie die Person eben ist, und dann darf die Person aber gar nicht so sein, wie die Person ist.
Was ist denn so eine Anfrage, wo, weiß ich nicht, Tobi, dein Manager, zu dir sagt, guck mal, Ricky, das war jetzt eine Top-Ansprache, beziehungsweise das ist das Produkt, was brauchst du, um zu sagen, das kommt in mein Awareness-Set sozusagen?
Ich glaube, eine professionelle, empathische erste E-Mail ist kein Hexenwerk. Also ich glaube, so Basic Menschlichkeit wäre schon mal nicht schlecht. Also, dass man vielleicht auch als Person gesehen wird und nicht einfach nur als Profil gesehen wird, das finde ich immer ganz schön. Und dass vielleicht auch die Person erklärt, warum sie sich für einen interessieren, was ihnen gefällt, also was ihnen in der Vergangenheit gefallen hat, also was für einen Beweggrund man überhaupt hat, so ein Anschreiben zu schicken. Und ich finde es total legitim, dass man erstmal vorfühlt, ob überhaupt Interesse besteht. Also, ich finde nicht, dass sofort eine PDF-Präsentation und 100 Pläne mitgeschickt werden müssen. Weil manchmal kann man ja auch einfach fragen, hey, ich weiß gar nicht, wie du zu uns stehst, oder ich habe gesehen, du hast, wenn es jetzt zum Beispiel Mode ist, ich habe gesehen, du hast ein Outfit getragen aus unserer Kollektion, wir wollten mal vorfühlen, ob du auch offen für eine Zusammenarbeit wärst, ist doch völlig in Ordnung, also man muss das überhaupt nicht verkomplizieren, sondern einfach eine empathische erste Anfrage kann doch total reichen.
Ja, ich gehe weiter, und zwar habe ich das sogenannte Briefing aus der Hölle mitgebracht, ja, und es wird jetzt ein bisschen dauern, wenn ihr das irgendwie durchlesen wollt, ihr könnt euch die unterstrichenen Stellen einfach angucken, die reichen schon, um einen ersten Eindruck zu bekommen, von einer Duftkooperation, einer Influencerin, die das mit uns geteilt und mit mir geteilt hat, und ich habe das hier als exemplarisches, sehr, sehr schlechtes Negativbeispiel mal mitgebracht. Es geht um eine Duftkooperation, in der das Talent aufgefordert wird, Sachen zu sagen. Ja, also da werden wirklich nicht mal mehr Werbebotschaften in den Mund gelegt. Das wäre ja noch irgendwie, würde uns nicht überraschen. Ja? Sondern da stehen so Sachen wie, der XY ist so heftig. Das ist wirklich krank. Ja. Und dann in Sequenz Nummer 2, hier werden auch die Sequenzen durchgegeben, also wie diese Story auszusehen hat. Und vor allem, was mich am meisten fertig gemacht hat an diesem Briefing ist, jetzt kommen wir zu einem Duft, den ich schon auseinandergenommen habe, in Klammern. Falls der Duft noch nicht wirklich verbraucht wurde, bitte zur Hälfte leer sprühen. Ja, so geht schlechtes Influencer-Marketing. Ricardo, hast du schon mal sowas erlebt? Also ähnliche Briefings auf dem Tisch gehabt?
Also jetzt vielleicht nicht diese Art von Briefing, aber schon, dass Menschen sich Dinge rausnehmen, die sie nichts angehen. Also von der Art und Weise, wie ich die Menschen begrüßen soll. Also so zum Beispiel, ich soll Menschen ansprechen mit in der Singularform und nicht im Plural. Also ich soll sagen, hey du, wo ich denke, so ich spreche in 99% der Fälle nicht so. Ja. Das wäre super auffällig, wenn
das hat
ich sowas einmal
von Coaching.
Und das ist auch ehrlich gesagt meine Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche. Aber so Wordings sind ja nochmal so das eine, dass man bestimmte Keywordings berücksichtigen soll. Was ich ja auch befremdlich finde, ist, wenn Menschen mir vorschreiben, wie ich auszusehen habe. Also zum Beispiel bis hin zur Tatsache, dass ich einen Seitenscheitel haben soll und keinen Mittelscheitel haben soll. In einem Video, wo es nicht um Haare geht, sondern um was komplett anderes, denkt die Person, es ist okay, wenn mir zu sagen, ich habe schon mal ein Video zurückgeschickt bekommen mit der Bitte, nee, in dem Video hast du leider einen Dutt, deswegen wollen wir lieber, dass du offene Haare hast. Wo ich mir denke, das ist doch meine Entscheidung. Wie ich meinen Körper präsentiere oder meine Haare präsentiere. Sie wollen mit mir zusammenarbeiten, es geht um irgendein Produkt, das nichts mit Haaren zu tun hat, und dann stören sie sich daran, dass ich zum Beispiel sichtbares Brusthaar habe. Und dann finden sie das befremdlich und sagen, das muss leider geändert werden, ich muss was anziehen, wo man das nicht sieht. Und jetzt denkt man sich natürlich, ja okay, vielleicht macht es ja Sinn, wenn es um irgendein Produkt geht. Nein. Also so, das ist immer noch mein Körper, basic human rights, dass man Menschen respektiert, dass sie existieren auf eine Art und Weise, wie sie existieren. funktionieren. Und trotzdem kommen da Menschen und sagen, hey, wir wünschen uns das anders, wir wünschen das anders. Könntest du bitte nicht sagen, meine Lieben, wir versuchen Possessivpronomen zu vermeiden, weil das könnte ja den Leuten das Gefühl geben, dass du Besitzansprüche an sie ergreifst. Well, okay, also das ist dann schon auch irgendwie ziemlich... Und dann denke ich mir so, danke, liebe 19 Jahre alte PR-Frau, die diesen Job seit 2 Wochen macht, dass du mir das erklärst. Ich habe in den zehn vergangenen Jahren nichts davon gemerkt.
Ja, okay, crazy.
Da kann man schon auch mal klatschen.
Aber was ist denn, ich möchte auch, dass die Leute was mitnehmen, ja? Was ist zu viel? Ich glaube, viele sind irgendwie, okay, das ist jetzt ein krasses Negativbeispiel und die meisten, die hier sitzen, glaube ich, würden auch gar nicht so eine Briefings schreiben. Aber was ist denn noch ein Rahmen für dich, wo du sagst, okay, damit kann ich leben, ja?
Ich kann eigentlich grundsätzlich mit allem leben, wenn man es in einem Ton formuliert, der für mich auch verständlich ist. Also wenn mir zum Beispiel jemand im Vorfeld erklärt, hey, weiß ich nicht, zum Beispiel, es dürfen keine Körperhaare zu sehen sein aus einer bestimmten Historie der Marke her, dann kann ich mir das ja mal anhören und immer noch entscheiden, ob ich das dann zusage oder absage. Also das ist ja dann meine Entscheidung. Aber zumindest spielt die andere Person mit offenen Karten. Und ich finde halt wirklich einfach so eine Respektsache. Also wenn man mit jemandem arbeitet, der das schon lange macht, der das auf eine bestimmte Art und Weise macht, der genügend Beispiele angeliefert hat, wie er mit Dingen umgeht, wie er bestimmte Dinge umsetzt, dann finde ich, kann man auch nicht versuchen, jedes Detail vorauszugeben. Wenn das vielleicht manche Menschen sind vielleicht auch super dankbar, wenn sie so ein bisschen Weisungen bekommen, wie sie die Kooperation umsetzen können. Aber ich finde, das hat ganz viel mit Empathie zu tun. Wenn man doch zum Beispiel merkt, okay, ich glaube, der weiß, wie er so ein Video umsetzen würde, der hat das schon echt oft gemacht, dann muss ich vielleicht nicht jedes Detail vorgehen. Und ich finde, wenn man darüber spricht, wie das Endergebnis aussehen könnte, Hauptsache die Inhalte der Kampagne werden berücksichtigt, dann ist das auch, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Meine Erfahrung ist halt, dass es oft zu so Zwischeninstanzen kommt, die für ein Problem sorgen. Also zum Beispiel, ich glaube so, wenn man für eine PR-Agentur arbeitet, dann hat man echt einen sehr anspruchsvollen Job, weil man immer vermitteln muss zwischen Talent und zwischen Kunden. Und manchmal hat der Kunde gar keine Ahnung von dem Thema Social Media, vertraut seiner PR-Agentur aber überhaupt nicht und will ja die ganze Zeit vorgeben, wie der Inhalt aussieht. Und die PR-Agentur weiß natürlich, dass Menschen, die Content machen, wissen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann erwarte ich auch von der Person, die dazwischen ist, dass sie das dem Kunden natürlich erklärt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Person, die das Bindeglied ist, das ist auch wirklich eine schwierige Situation, da habe ich völliges Verständnis für, aber die versuchen ganz oft einfach Brände zu löschen. Die sagen mir dann, was ich hören will und dem Kunden, was er hören will. Und dann am Ende sind alle unzufrieden, weil nie das Ergebnis rauskommt, das man vorher besprochen hat. Und ich würde mir da ein kleines bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen, dass man ehrlich vermitteln kann. Und ich sage ja einem Kunden auch zum Beispiel, wenn sie von mir ein Video wollen, das dann 20 Texte zugeklatscht bekommt, dann werde ich sagen, hey, das Video ist 10 Sekunden lang. Das reicht nicht, um diesen ganzen Text zu lesen. Also das ist viel zu viel Inhalt. Das wird floppen. Das wird überhaupt nicht gut ankommen. Das wird nicht positiv auf die Brand abfärben. Und das ist auch ehrlich gesagt nicht die Art und Weise, wie ich das machen möchte. Dann erwarte ich mir von der Person eigentlich so, ja, danke, du hast recht, dass du mitdenkst, weil ich könnte ja auch einfach sagen, ist mir doch egal, ob das Video floppt, also ist ihr bezahlt ja dafür und es ist mir doch egal, wie ihr dann dasteht. Also ich erwarte mir dann schon auch das Gefühl, dass man ehrlich miteinander sprechen kann, weil am Ende will man ja auch was produzieren, was Leute auch gerne konsumieren. Also ich finde, dieses ganze Werbungsthema, das muss ja nicht immer furchtbar sein. Wir alle werden total zugespammt mit Werbungen und wenn dann jemand mal eine Werbung macht, die ehrlicher wirkt, authentischer wirkt, vielleicht auch sogar ein bisschen Kritik mit einbinden kann, dann empfindet man das ja oft auch als wertvoll. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man innerhalb der Entstehung oder in dem Entstehungsprozess ein bisschen ehrlicher miteinander kommunizieren kann und rausfinden kann, hey, das wird nicht so gut ankommen, das kommt gut an, das wünscht sich der Kunde, das müsste drin sein, die anderen Sachen kann man vielleicht flexibel sehen.
Auf jeden Fall. Im Optimalfall bedeutet ja eine Kooperation nichts anderes als eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das heißt ja auch immer so ein bisschen Lernen auf beiden Seiten. Deswegen meine Frage, was bringst du denn als Creator mit an den Tisch in so einer Zusammenarbeit? Und wann hast du zuletzt was entlang so einer Kooperation gelernt für dich?
Also ich glaube, was ich mitbringe, ist Erfahrung. Und zwar schon in einem Prozess, wo man verschiedene Plattformen bedient hat, also wo man verschiedene Plattform bereichert hat mit Content, also egal ob es jetzt Snapchat ist oder Instagram, Facebook, also man hat auch gelernt, dass verschiedene Plattformen unterschiedliche Arten von Content benötigen und ich verstehe mich selber nicht nur als Creator, also ich verstehe mich selber als Entertainer und ich bin eine Person, die über den Social-Media-Kosmos hinaus arbeitet, ich schreibe Bücher, ich arbeite mit ganz vielen ehrenamtlichen Projekten zusammen, ich bin im Fernsehen tätig und das ist mein Alltag, das ist mein Beruf und wenn Menschen mit mir arbeiten wollen, dann müssen sie verstehen, dass sie jetzt nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der einzig und allein ihr Produkt bewerben möchte. Also ich habe auch einen anderen Job. Ne? Also ich habe einen anderen Job. Mein Alltag findet an einem Set statt. Das ist mein Alltag. Und Kooperationen sind toll, wenn sie nice Add-ons sind und sich gut in meinen Alltag integrieren lassen. Aber ich finde, das muss einer Marke auch klar sein, dass man versteht, man arbeitet jetzt nicht einfach mit jemandem, der hauptberuflich die ganze Zeit nur Content macht, sondern man arbeitet mit einer medialen Person, die auch eine andere mediale Reichweite mitbringt. Also das ist dann nicht nur die Social-Media-Reichweite. Wenn ich mir zum Beispiel einen Fehler erlaube im Internet, dann steht der am nächsten Tag in der Zeitung oder wird bei RTL exklusiv besprochen. Und deswegen muss man natürlich auch sagen, ich kann jetzt auch nicht einfach alles machen, nur weil ein Kunde sich das wünscht. Wenn ich dann am nächsten, ich muss die Konsequenzen tragen. Mhm. Alles, was bei einer Kooperation schief geht, fällt in erster Linie auf die Person zurück, die es nach außen kommuniziert hat. Nicht sofort auf den Kunden oder auf die PR-Agentur.
Danke,
sondern auf
dass
die
du das
Person.
Sagst. Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was Menschen auch verstehen, dass wenn man dann zum Beispiel eine Reichweite hat, die über den Social-Media-Kosmos hinausgeht, weil Dinge, die man tut, auch in anderen Medien landen, dann ist auch die Fallhöhe viel größer. Mhm. Die Reichweite natürlich auch, aber die Fallhöhe ist auch groß, weil Menschen das auf eine andere Art und Weise wahrnehmen können. Und ich finde, in Zeiten von Algorithmen ist das schon auch ein Thema, das verschiedene Brands im Kopf haben sollten. Content wird nicht mehr nur an Menschen ausgespielt, die Insider sind. Früher hat man Content gemacht und Menschen, die dir folgen, die dich gut finden, die sich mit deinen Themen auseinandersetzen, die haben den angezeigt bekommen. Deshalb konnte man eine ganz andere Sprache anwenden. Man hat nur zu Menschen gesprochen, mit denen man einen Vibe hatte, die haben deinen Slang verstanden. Da ist es nicht so oft zu Missverständnissen gekommen. Heute werden Videos algorithmustechnisch ausgespielt an Menschen, die dir gar nicht folgen. Brands bewerben vielleicht ein Video, packen dann nochmal ein Werbebudget aus. Das heißt, es wird viel mehr ausgespielt und das alles hat andere Konsequenzen. Werbung muss viel eindeutiger sein, viel klarer sein. Es darf kein Missverständnis geben. Jetzt zum Beispiel eine Sache, die jetzt weniger für mich eine Rolle spielt, aber ich habe natürlich auch viele queere FreundInnen, die Teil von Kampagnen sind. Und ich habe zum Beispiel, wenn meine Rechte verletzt werden, wenn jemand unter die Gürtellinie schlägt oder mich beleidigt, Hasskommentare schreibt, die wirklich super homophob sind, dann habe ich auch die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, weil ich eine große Reichweite habe, weil ich finanzielle Mittel habe, um einen Anwalt zu engagieren, der mir hilft, das Thema durchzubringen. Und das ist ein super, super großes Privileg. Aber ich kenne auch andere queere Personen, die zum Beispiel eher als kleinere InfluencerInnen arbeiten oder als Model arbeiten und die werden dann für solche Kampagnen instrumentalisiert, sollen ihre komplette Lebensgeschichte in so einem kleinen Spot erzählen. Das wird dann super krass beworben auf Social Media und wird ganz vielen Menschen ausgespielt, die vielleicht noch nie eine Transfrau sprechen haben gehört. Und dann wird da so viel Hate garantiert und ich finde auch, dass Brands darauf Rücksicht nehmen sollen. Die müssen dann auch für ihre Talents gerade stehen, müssen die verteidigen, müssen darauf achten, dass vielleicht bestimmte Kommentare gefiltert werden.
Auf jeden Fall.
Man kann nicht einfach so ein super emotionales, persönliches Video filmen, weil man hofft, dass die Brand davon profitiert, ja. Ordentlich Budget drauf geben, dass das allen möglichen Menschen ausgespielt wird und die Protagonistin in dem Video muss sich dann von ganz Deutschland beleidigen lassen und die Brand hat damit nichts zu tun. Also da muss man schon auch drauf gucken, dass man dann sagt, man bereitet sich darauf vor, man nimmt dazu Stellung, man steht zu den Talents, auch wenn dann zum Beispiel solche Kommentare kommen. Ich finde, das ist super, super wichtig und verantwortungsvoll.
Auf jeden Fall.
Weiter geht's mit The Sweet Side of Co-Creation. Wir alle kennen InfluencerInnen, die Produkte auf dem Lebensmittelmarkt launchen. Wie aber entsteht aus einer Markenkooperation ein viraler Produktliebling? Wie gestalten sich da die Workflows hinter der Zusammenarbeit? Und ab wann ist eine Co-Creation überhaupt rentabel? Marc von Esti Sugar Daddies GmbH und Farina lüften für uns die Geheimnisse hinter ihrer Kreation Omochi X-Love.
Da sitzt sie, die Farina. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Flex Corner. Das war damals meine erste Idee. Die gibt's heute nicht mehr. Aber die Idee fand ich nicht schlecht, Süßigkeiten aus all der Welt zu verkaufen. Hauptsächlich Cornflakes aus aller Welt, Twinkies, Milkshakes, Waffeln und so weiter. Und nachdem ich den Laden eröffnet habe im Jahr 2015, hat es keine 2 Wochen gedauert. Da ist natürlich dann eben auch Farina in den Laden gekommen. Damals, wie gesagt, 2015, war Farina jetzt noch nicht so weit, wie sie heute ist. Aber es hat gereicht. Farina hat sich hingesetzt, hat ein Foto gemacht, das bei sich auf dem Account gepostet. Und was dann passiert ist, war echt krass. Die Leute sind gekommen aus Köln, haben sich genau an dieselbe Stelle gesetzt und wollten alle genauso ein Foto machen. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert hier? Und dann bin ich auf die Leute zugegangen und habe gesagt, hey, warum macht ihr alle immer, warum wollt ihr alle an diesem schäbigen Tisch sitzen? Da gibt es doch viel schönere. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben das bei Farina gesehen. Da habe ich gesagt, ja, super, okay, cool. Und dann wusste ich, was Farina für eine Power hat. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, die sollte man mal im Auge behalten. Und nach Farina kamen nicht nur die neuen Kunden, sondern auch viele andere Influencer. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere. Links da oben, das ist übrigens Carmen, das war sie auch noch. Etwas jünger als heute und ganz am Anfang ihrer Social-Media-Karriere. Und da sind noch ein paar andere. Es gab zig Leute, die dann eben bei uns ins Café gekommen sind. Und wir haben noch andere Cafés eröffnet und so weiter und so fort. Aber irgendwann war dann der Moment gekommen, wo wir uns gedacht haben, okay, Schluss mit dem Café-Ding. Macht keinen Spaß mehr, auf zu neuen Ufern. Also haben wir so die Sugar Daddies GmbH gegründet. Ja, hört sich jetzt erstmal verboten an. Keine Sorge, bei uns gibt es nur Süßspeisen, kein Taschengeld. Dementsprechend können wir auch gerne später nochmal zu reden. Unter dieser Obercompany läuft halt eben Cookie Bros und Omochi. Und das haben wir dann gegründet. Hat auf jeden Fall funktioniert und so standen wir dann, verrückt, viele Jahre, vor vielen Jahren, das bin ich, der Rechte, dann bei Farina im Wohnzimmer und haben ihr dann unsere Produkte mitgebracht und sie hat sie probiert und sie fand die mega geil. War eigentlich zu erwarten, weil sie ja schon so Mochi-Fan war. Und dann haben wir uns gedacht, hey, lass das doch mal ausprobieren. Und es gab, oder es gibt auch immer noch in Köln ein Café, das ist Café Bur. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben dann sozusagen eine erste Kollaboration gemacht. Und da haben wir dann einen Pancake gemacht mit Mochis drauf. Und das Ganze ist dann auch über Social Media weitergestreut worden. Hatte auch noch so einen positiven Aspekt, weil er eben auch bei gespendet wurde. Da haben wir einfach gesehen, wow, was für ein Fit. Das läuft, das funktioniert. Ja. Und was dann daraus entstanden ist, das war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Weil wir haben uns mit Farina zusammengesetzt und wir haben überlegt, hey, soll man nicht ein eigenes Produkt machen? Soll man nicht aus einer Kollaboration einfach eine Co-Creation machen? Da erfahrt ihr auch später noch ein bisschen mehr dazu, wie das dann abgelaufen ist. Aber hier zeige ich euch schon mal das Ergebnis. Und ich finde, das Produkt als auch das Design und alles rumherum um diese ganze Kampagne ist wirklich gut geworden. Fanden übrigens viele andere auch. Und weil das alles so gut lief und die Leute so ein Interesse hatten an dem Produkt, an der Kampagne, an Farina, an uns, dann blieb es eben nicht dabei, dass wir es auf den Socials ausgespielt haben. Wir haben das Ganze auf die Straße gebracht. Auch hier ein kleines Filmchen. Wir haben wirklich komplett den Kudamm gepflastert mit diesen Bildschirmen. Wir waren in Deutschland auf hunderten Bildschirmen. Es kam mega an. Und ja, es hat am Ende nicht nur den Passanten gefallen oder den Kunden gefallen, den Leuten, die auf sowas stehen, sondern eben auch der Presse. Das zeige ich euch nach dem Video. Und die haben wirklich alle darüber berichtet. Es war echt Hammer. Also im Prinzip online, auf offline, offline, wieder auf online, zurück auf Print. Es ging und hin und her. Und genau das war das, was eine gute Kampagne am Ende des Tages ausmacht.
Ich liebe es ja, neue Tools zu testen, die mir und meinem Team den Arbeitsalltag erleichtern sollen. Und wenn damit mittlerweile auch noch schlau KI zum Einsatz kommt, tja, dann solltet ihr das vielleicht auch mal für euch in Erwägung ziehen. Die Rede ist natürlich von Notion. Und wenn ihr jetzt direkt mal ausprobieren wollt, wie das Ganze aussieht, dann geht doch auf notion.com/bgb. Das wird alles klein geschrieben, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert der Link nicht. So, wie kommt das jetzt bei uns konkret zum Einsatz? Ich habe euch in den letzten Folgen ja bereits erzählt, dass wir das im Team als so eine Art Second Brain verwenden. Wir sind ja fully remote organisiert, das heißt, wir schicken uns eigentlich nur digital Links, Dokumente, Downloads und Termine den ganzen Tag hin und her. Häufig finden wir die aber nicht mehr, wenn wir die suchen. Und das Ganze wird super unübersichtlich. Hier kann das KI-Tool von Notion eben Abhilfe schaffen und längst verloren geglaubte Links für euch, für uns wieder ausgraben. Außerdem hat Notion so eine Q&A-Funktion, auf dessen Basis von Informationen aus euren abgelegten Meeting-Notizen, Wikis, Projekten, Dokumenten und so weiter konkret genau solche Fragen beantwortet werden können. Und keine Sorge, mit
deinen Informationen werden keine KI-Modelle trainiert oder so. Die Daten werden verschlüsselt und die Antworten werden niemals Informationen von Seiten verwenden. Wenn das spannend klingt, dann geh doch auf notion.com/bgb, um die leistungsstarke, benutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Und wenn du unseren Link verwendest, unterstützt du auch unsere Show. Das wäre toll. Vielen Dank. Du hast Lust, dich nächstes Jahr nochmal beruflich zu verändern oder bist vielleicht sogar Berufsanfänger-Einsteigerin? Dann Ohren gespitzt, denn die DZ-Bank-Gruppe ist ein attraktiver Arbeitgeber. Warum? Ich bin mal ein bisschen auf der Website hin und her gescrollt. Es gibt super, super viele vielfältige Karrieremöglichkeiten, vor allem in der IT. Und da brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend viel mehr Frauen. Warum ihr da arbeiten solltet? Die DZ-Bank-Gruppe hat sich im Übrigen auch vor allem Work-Life-Balance und eine attraktive Vergütung auf die Fahne geschrieben. Was genau bedeutet Work-Life-Balance, um das Buzzword mal hier so ein bisschen aufzulösen? Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel eine Kinderbetreuung braucht, da einen bestimmten Zuschuss, einen Kinderbetreuungszuschuss beantragen. Und die DZ-Bank hat sogar eine eigene Kindertagesstätte. Auch eine Sache, die ich noch nicht so häufig gelesen habe in Stellenausschreibungen. Falls ihr einen Familienangehörigen habt, der pflegebedürftig ist, könnt ihr euch bis zu 6 Monaten von Arbeit freistellen lassen. Und ich glaube, für viele ja, in ihren 30ern, 40ern wird es vielleicht auch in Zukunft ja immer ausschlaggebender beim Arbeitgeber. Denn ja, wir sind alle irgendwie verpflichtet, uns auch um unsere Eltern zu kümmern, später, wenn sie nicht mehr können. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Das könnt ihr übrigens alles auch nochmal ganz genau nachlesen auf www.karriere.dzbankgruppe.de.
Erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart, Marc. Danke für die nette Einführung an der Stelle. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Alles klar. Okay, jetzt talken wir mal ein bisschen Business und über Zahlen auch. Ja? Also erste Frage geht natürlich an dich. Wie garantiert man denn diesen Perfect Fit? Jetzt hast du natürlich auch so, wir müssen da bei der Wahrheit bleiben, so ein bisschen Glück gehabt, ne? Weil die Steilvorlage war ja da. Aber wenn die Leute im Publikum, die Marken hier sitzen und sagen, hey, ich will unbedingt nächstes Jahr mal so eine Co-Creation ausprobieren, weil wir haben ja gelernt, es macht total viel Sinn. Wie finde ich denn jetzt diesen Perfect Fit?
Also normalerweise läuft das ja wirklich anders ab als bei uns. Also hier kam vieles zusammen und es war, wie du sagst, ein bisschen Glück. Vielleicht auch Schicksal, whatever. Aber normalerweise läuft das ja so, du guckst dir das an, es gibt verschiedene Tools und ihr schaut euch an, okay, was hat der Influencer für Werte? Jetzt nicht nur die Werte an Zahlen, sondern eben auch Werte, die der Influencer vertritt, weil das muss ja auch alles irgendwie mit dem Unternehmen zusammenpassen. Wie der Influencer spricht, was seine Vision ist für die Zukunft, etc. pp. Du brauchst zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt den Skandal-Influencer bei so einer Marke wie wir. Wir sind sehr classy. Allein deswegen passt es schon super mit Farina. Omochi und Farina sind beide halt eben einfach von ihrer Art her classy. Da ist jetzt nicht irgendwie sowas...
Bin ich so classy wie ein Mochi oder ist ein Mochi so classy wie ich?
Lass das du dir aussuchen. Nein, aber genau das ist nämlich der Punkt. Und da gibt es natürlich viele Hürden, die zu nehmen sind. Und dementsprechend würde ich sagen, der Perfect Fit, der stellt sich meistens auch erst hinten raus eben raus. So richtig garantieren kann man das leider nie. Und das Leben besteht halt eben aus Risiken. Und wenn man keine Risiken geht, dann bleibt man stehen.
Es ist für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen komisch, weil ich kenne alle Antworten für Fragen, die ich stelle. Und ich muss die jetzt trotzdem stellen. Deswegen, Farina, was hat dich denn dazu bewogen, diese Kooperation mit Marc letztendlich einzugehen? Beziehungsweise, wie siehst du diese Fit-Frage irgendwie aus deiner Perspektive? Was hat dir vielleicht auch besonders gut gefallen jetzt in der Umsetzung? Wir haben gesehen, das war ja eigentlich, wer hat die Creative Direction da auch gemacht?
Also erstmal der Drive natürlich und dass die, ne, dieses Bild aus meinem Wohnzimmer, das weiß ich bis heute sehr zu schätzen, dass ihr mit der Truhe gekommen seid, so um wirklich an mich ranzutreten, ne, dass ihr seid den Extra-Schritt gegangen und das habe ich nicht vergessen und das habe ich sehr gewertschätzt und natürlich schmecken mir Mochis ganz einfach, deswegen, das ist immer die Grundvoraussetzung, dass ich am besten selber schon ein Fan des Produkts auf eine Art und Weise bin. Mhm. Und ja, dann natürlich, was für mich an zweiter Stelle steht, ist die Zusammenarbeit. Wie du das einschätzt, ist das ein hustliger Pain oder ist das eine smooth Zusammenarbeit? Ist das auch vor allen Dingen ein Vertrauensding, dass man sagt, hey, man kann sich das vorstellen, man darf auch selber entscheiden, man kriegt kein hartes Briefing vorgesetzt. Und das waren so Grundvoraussetzungen. Mhm.
Ich überrumpel euch mal kurz mit einer anderen Sache, weil ich finde das immer total wichtig, irgendwie da ehrlich zu bleiben. Und bei uns sieht das ja immer irgendwie alles, also die Leute erblicken ja nur die guten Sachen, die wir herausbringen, beziehungsweise wenig thematisieren wir irgendwie die Fuck-Ups. Und ich wollte das unbedingt, das ist mir gerade spontan eingefallen, nochmal mit euch teilen. Denn wir haben auch schon mal eine Co-Creation gemacht, die ist glanzlos gescheitert. Weißt du welche? Nee. Und das war der Adventskalender mit einer Marke, die macht gesunde Snacks. Ja, und wir mögen alle gesunde Snacks, ja, aber Farina, die steht nicht für, sie steht halt einfach für Genuss und für irgendwie Süßkram und mit was mit Zucker. Und in diesem Adventskalender, da war nichts mit Zucker, ja, also das war einfach, das hat ihr auch keiner abgenommen, ja. Im Rückblick muss ich sagen, am Ende Fehlentscheidung auch von mir, ja, ganz offen gesprochen, weil wir eigentlich mit denen zusammengearbeitet haben, die Zusammenarbeit war bis dahin gut, ja, wir haben gesagt, nee, du isst das ja schon ganz gerne, so, das passt irgendwie. Es hat am Ende nicht gepasst, ja. Und deswegen, also es kann auch immer schief gehen. Deswegen, das hast du gerade schon gesagt, Marc, Anschlussfrage. Wie kann man denn vielleicht deiner Meinung nach diese Risiken von Anfang an so ein bisschen minimieren? Kauft man weniger ein? Ist man eher konservativ mit dem Stock? Paid Ads, ja, was setzt man ein, um das am Ende dann doch fliegen zu lassen?
Da gibt es natürlich große Unterschiede. Manche Kampagnen sind darauf ausgelegt, out of stock zu gehen, also sozusagen ausverkauft zu sein, weil das natürlich auch geil ist irgendwo. Aber wir haben ein ganz anderes, eine ganz andere Basis. Wir verkaufen an den Supermarkt. Und wenn du beim Supermarkt out of stock gehst, dann hast du ein ganz anderes Problem. Weil dann sagen die, ja gut, ihr seid out of stock, dann holen wir uns irgendwen anders rein. Mhm. Und das ist im Zweifel nie gut. Und das merken die sich auch, weil die wollen natürlich nicht genervt werden, wenn da Kunden hinkommen, die sagen, hey, ich möchte das Farina-Eis mit Omochi haben und dann gibt's das nicht. Und auch diese Situation hatten wir natürlich auch innerhalb unserer Kampagne, dass wir einfach nicht jede Region dieses Landes hier mit den einzelnen Supermärkten beliefern konnten. Und das war dann auch ein Pain. Und daran muss man sich gewöhnen. Und man kann das nicht so richtig garantieren. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du ein Produkt hast für einen Online-Shop. Ich sag jetzt mal, ihr habt ja auch die Kollabo gemacht mit Annemarie Berlind. Dann sagt man, okay, so und so viel, die werden wir schon verkaufen, das wird bestimmt laufen. Und dann hat man noch mal ein paar in der Hinterhand. Bei uns aber auch die Produktion ist eine ganz andere. Wir produzieren dreimal im Jahr und dann wird vorproduziert. Mhm. Hast du zu wenig, hast du zu viel, Pech.
Aber let's talk money. Ich weiß, das macht Farina nicht gerne und die kann auch jetzt gar nichts dazu sagen eigentlich, weil das weiß nur ich. Wie werden denn beide Seiten fair entlohnt? Ja, also es gibt ja verschiedene Modelle. Ich sag mal Affiliate-basiert.
Die ich heute nicht in Mochis bezahlt.
Das hast du mir so gesagt. Ich habe gesagt, du kriegst für dein Lebensende Mochis. Dafür machen wir das. nee, genau. Also wirklich jetzt mal, damit die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen, welche Zahlen stecken dann dahinter? Ja, also wie entlohnt man denn den Creator, die Creatorin fair?
Ja, das ist natürlich eine krasse Frage, weil am Ende des Tages jeder kämpft ja immer um sein eigenes oder um das Beste für sich selber, sag ich mal. Jetzt ist Farina sehr groß mittlerweile auf dem Channel und ist auch schon viele Jahre dabei und hat es ja bewiesen, sie muss ja keinen mehr beweisen. Eine Creatorin wie Farina dazu zu bekommen, ist eigentlich wahrscheinlich sehr schwer, wenn da nicht die Passion dabei ist. Und dann fällt auch dieses Geldthema so ein bisschen in den Hintergrund, würde ich behaupten, weil, also wir haben ja oft genug drüber gesprochen, also es gibt bestimmt Partner, da verdient ihr besser als an uns, weil es ein Passion-Projekt ist, würde ich mal behaupten. Am Ende ist es natürlich schön, wenn man sich einigen kann auf irgendwie so eine Art Share, ja, dass man sagt, man verkauft so und so viel, du kriegst einen Share. Das ist natürlich das Ultimo, weil so haben wir als Firma auch nicht das Risiko. Wir haben ja eh schon so viel Risiko zu tragen. Das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Es geht aber auch anders. Und da gibt es Leute, die bestehen darauf, dass sie ein Fixum bekommen. Und dann ist natürlich immer dieses Problem, du weißt nicht, was passiert. Und wenn dann das Ding nicht durch die Decke geht, dann stehst du da als junges Startup. Und wir sind gerade mal 5 Jahre alt. Wir haben 30 Mäuler zu stopfen.
Auch für mich wäre das ein Riesendruck, dem ich nicht standhalten kann. Also wenn ich weiß, oh Gott, ich muss da jetzt richtig für ackern und da muss das und das passieren, es muss abbezahlt werden, es muss Druck gemacht werden, du musst posten, das wäre für mich eine Katastrophe. Deswegen kommst du mit so Sachen gar nicht auf mich zu, sodass das alles natürlich und locker rüberkommt, wie es eben rüberkommt. Aber wenn ich wüsste, boah, ne, die haben Heidengeld bezahlt, du musst jetzt wirklich hier Hunderttausende davon verkaufen, dann wäre das auch für mich keine schöne Zusammenarbeit so.
Warum ich das jetzt gefragt habe, um euch damit vielleicht auch so ein bisschen Mut zu machen, weil ich glaube, mittlerweile haben viele Angst oder viel zu viel Respekt vor der Sache an sich und trauen sich gar nicht mehr anzufragen. Das Takeaway an der Stelle ist natürlich, da war schon eine Passion und wir haben das nicht fürs Geld gemacht. Ja? Ich hoffe, das ist jetzt kurz deutlich geworden. Du kannst das ja gleich irgendwie auch nochmal vielleicht aus deiner Perspektive beschreiben. Aber dabei ging es jetzt nicht darum, irgendwie den krassesten Deal aller Zeiten abzuschließen, sondern auch Influencer, und das dürft ihr nicht vergessen, sind gezwungen, ihrer Community auch immer wieder was Neues zu liefern. Ja? Auch die sind in der Bringschuld, die wollen coole Produkte rausbringen, die wollen der Community Erfahrungen auf vielen Sinnesebenen ermöglichen. Ja? Und das Abgedroschenste ist natürlich irgendwie Klamotten oder Sachen, die man so kaufen kann, ja, so wirklich klassische haptische Produkte zu machen. Oder man geht vielleicht mal einen anderen Weg und sagt, hey, ich trinke ultra gerne Wein oder ich esse ultra gerne Mochis und probiere mich mal in die Richtung aus, um natürlich auch irgendwie der Community mal was zu liefern. Und dann sind doch Influencer auch in Größen mittlerweile auch wieder gerne bereit, mal mit kleineren Marken zusammenzuarbeiten, um zu sagen, hey, das probieren wir mal aus. Ich will die auch unterstützen. Also nicht alle Influencer sind, ja, sage ich mal, nur Geld und Fame motiviert an der Stelle, sondern es lohnt sich auch als Startup oder auch als Marke, die vielleicht im Publikum sitzt, einfach mal anzufragen, auf einem coolen Konzept um die Ecke zu kommen. Ne?
Also definitiv, nur welchen Fehler man nicht machen darf, ist, ohne jeglichen Background oder Vorerfahrung so reinsliden in die E-Mails. Co-Creation. Das also damit zu locken, zu sagen, hey, ne, wir können uns eigene Produkte vorstellen, wir können dies, wir können das, wir können jenes, obwohl ich von der Marke noch nie was gehört habe, noch nie was getestet habe, so, das ist manchmal auch ein bisschen viel, wo ich so denke, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich brauche wirklich den Trust in die Marke, ich muss das selber mögen, ich muss am besten selber Fan sein, proaktiv mir die Sachen selber kaufen und gezeigt haben vielleicht sogar schon. So, da muss man richtig drauf zuarbeiten. Das kann man nicht einfach so in den Raum werfen, weil das merkt man am Ende des Tages, glaube ich, und das kann man dann einfach nicht verkörpern.
Mhm. Und weil wir Podcasts lieben, klopfen wir selbstverständlich auch noch an diese Tür. Wir möchten natürlich von den Besten lernen. Studio Bummens entwickelt und produziert nämlich zurzeit sehr erfolgreiche Formate, bringt die eigene Zielgruppe über geschicktes Cross-Channeling nicht nur in die ganz großen Hallen, sondern baut eben neben den Podcast-Marken auch noch riesige Instagram-Accounts mit einem mega Engagement auf.
Ihr sagt ja selber eigentlich von euch, dass ihr bei Studio Bummes keine reine Podcast-Produktionsfirma seid, sondern ein ganzes Medienhaus daraus gemacht habt, beziehungsweise eine Medienfirma. Warum ist das so?
Das ist vor allem so, weil sich die Podcast-Landschaft ja total verändert hat. Also, als ich meine ersten Podcasts produziert habe, was jetzt auch 7 Jahre her ist mittlerweile, ging es tatsächlich einfach darum, wie man ganz blöd sagt, 2 Mikros aufzustellen und irgendwie zu gucken, dass der Ton stimmt, das irgendwie zu schneiden, zu mischen, raus damit. Mittlerweile, und das wissen ja wahrscheinlich auch einige, die hier sitzen, ist ja so viel entstanden oder entsteht ja mittlerweile so viel aus diesen Formaten, dass natürlich der Need in so einer Firma sich auch verändert. Und wir haben irgendwie sehr früh uns eh dazu entschieden, wegzugehen vom klassischen Auftragsproduktionsgame. Das heißt, ganz am Anfang, ich weiß nicht, wer hier zum Beispiel sich noch an Pardiologie erinnert, das war der Podcast mit Charlotte Roach, den wir gemacht haben. Diese Formate haben wir halt verkauft. Also die haben wir an Spotify verkauft, wir haben sie an Audible verkauft und an andere Plattformen und waren damit im Prinzip fein raus. Den Zugang zu den Talents und zu den Kreativen und zu den Geschichten hatten aber schon immer wir als Studio Bummens. Und dadurch haben wir sehr früh darüber nachgedacht, was können wir eigentlich mehr daraus machen und was ist irgendwie noch möglich. Haben nach Amerika geguckt, haben gesehen, dass aus Podcasts Serien wurden, dass auch dort schon Podcasts auf Live-Ton gegangen sind, dass aus Podcast Merch entstanden ist und haben uns eben überlegt, wie können wir es schaffen, dass wir das irgendwie nutzen und irgendwie eine Wertschöpfungstiefe erreichen für uns, aber vor allem auch für die KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten. Und deshalb ist das, was wir heute machen, weitaus mehr als eben nur die Mikros hinzustellen und anzumachen und aufzunehmen, sondern wir kümmern uns auch um Auswertungen in Videoformaten. Wir haben jetzt unseren ersten Podcast, der verfilmt worden ist, Lubi, ein Polizist stürzt ab, der für die ARD verfilmt wurde. Zusammenarbeit mit dem SWR. Ines und Lotti haben eine ausverkaufte Live-Tour mit Weird Crimes gespielt. Wir haben Podcast-Merch. Wir denken jetzt auch stärker, sehr late to the game, aber Social Media auch viel stärker mit, in dem Sinne, dass wir eben auch überlegen, wie kann aus diesen Podcasts eben eine Brand werden. Und das geht aber eben alles damit einher, dass dieses Medium sich ja deutlich weiterentwickelt hat und deutlich professionalisiert hat.
Das größte Problem, vor dem ja eigentlich jeder in in dieser Audioszene steht, ist Sichtbarkeit. Wie kriege ich denn jetzt, egal ob ich jetzt Content-Creatorin bin, die oder der einen Podcast irgendwie ins Leben rufen will nächstes Jahr oder eine Marke, die sagt, hey, ich will ein Branded-Podcast-Format machen oder irgendwer da draußen, der sagt, ich will mich an diesem Medium einfach mal ausprobieren. Wie kriege ich denn da jetzt Hörer drauf? Ja, also das ist ja in der App Spotify, die ja keinen Feed in dem klassischen Sinne hat, wie Instagram und TikTok das anbietet. Wie werde ich denn da entdeckt und wie kriege ich denn überhaupt eine Hörerschaft? Da sind wir wieder bei, bei der leidigen Community-Frage, die sich natürlich auch in dem Medium stellt. Entlang eurer Erfahrungen und den Beispielen, die du uns mitgebracht hast, wie geht denn erfolgreicher Community-Aufbau, Hörerschaft aufbauen im auditiven Bereich?
Also Podcast ist generell sehr dankbar, um eine Community aufzubauen, weil es das Medium ja unglaublich intim ist, verhältnismäßig. Also wenn man sich auch Studien anguckt, sagen auch die meisten Leute, viele hören es auf den Kopfhörern oder sie suchen sich eben dezidiert eine Zeit, um sich das anzuhören. Und gleichzeitig fördert Podcast, ein Wort, das ich sehr gerne benutze, Companionship sehr stark. Das heißt, umso öfter ich jede Woche meinem Lieblingspodcast zuhöre, umso eher habe ich idealerweise, wenn es mir natürlich gefällt, irgendwann das Gefühl, ich lerne die Leute, die das machen, besser kennen. Also wir hatten schon Leute, die auf uns zugekommen sind, die riesen Baywatch Berlin-Fans sind. Das ist der Podcast mit Glashofer Umlauf, den wir machen. Und die dann wortwörtlich und das ganz ernst gemeint sagen, ey, ich höre die drei so gern, ich habe das Gefühl, es sind meine Freunde. Und das, also das, und das meinen manche Leute so. Und da, das zeigt uns dann, okay, so it's real. Und das sind nicht nur einfach irgendwelche Hörer und Hörerinnen, sondern wirklich richtige Fans und eine richtige Community. Wie man das fördern kann, also ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich im Moment Copa TS. Das ist ein Fußball-Podcast, den haben wir mit Tommy Schmidt gestartet. Ich denke, die meisten kennen Tommy, der ist eigentlich der erfolgreichste Podcaster, zusammen mit Felix Lobrecht, machen die Gemischtes Hack. Seit vielen Jahren sehr erfolgreich und eigentlich haben wir mit Tommy, oder Tommy hat noch eine Möglichkeit gesucht, ein Outlet für seine Fußballliebe zu finden und irgendwie über Fußball reden zu können und gar nicht so sehr immer nur darüber, was passiert jetzt am Spieltagswochenende oder wie hat Mannschaft X gegen Mannschaft Y gespielt, sondern über Geschichten des Fußballs zu sprechen, über so eine gewisse Fußballnostalgie, also so diese ganze Zeit auch der frühen 2000er, also für jemanden wie ihn, der ungefähr, weiß nicht, 12, 13 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir zum Beispiel sehr früh entschieden, lasst uns doch mal mit ein bisschen mehr Plan, als wir es auch in den letzten Jahren gemacht haben, über Instagram und über den ganzen Copa TS-Kanal nachdenken. Weil natürlich wäre es jetzt einfach gewesen zu sagen, wir befüllen das redaktionell mit Transfer-News, Spieltagsergebnissen und versuchen einfach irgendwie den Fußball-Content zu machen, den man sonst überall auch sieht. Und Tommy hat sich sehr stark dafür ausgesprochen, eben zu sagen, das sieht man hier an diesen beiden Beispielen ganz gut, lass uns versuchen, die Leute so ein bisschen dieser Nostalgie abzuholen und irgendwie so ein Sammelbecken zu schaffen für Gleichgesinnte in dem Sinne, die uns beispielsweise für diese Fundgrube dann Fotos geschickt haben von irgendwie ihren Schuhen oder ihren alten Trikots oder dem WM-Ball von 2006 und anderen so Devotionalien aus dem Kinderzimmer, die sie mit irgendwas verbinden, was ja eine sehr, sehr leidenschaftliche Sache ist. Und das hilft zum Beispiel unglaublich dafür, also diese Community irgendwie auch so ein bisschen sichtbar zu machen. Fängt auch mit diesen ganz simplen Sachen an, dass wir sagen, es gibt zu jeder Folge, der Post, der ist jetzt im Vergleich zu denen nicht sonderlich schön aufbereitet. Da steht einfach nur Out Now, Folge 6, Folge 7, Folge 8. Aber da sagt Tommy jedes Mal, er will diesen Post haben, damit die Leute darunter diskutieren können. Damit er sieht öffentlich, wie die Leute sozusagen zu dieser Folge stehen. Ob sie Input haben, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen.
Regt er diese Diskussion proaktiv an? Sagt er das im Podcast? Fordert er die Leute dazu auf?
Nein, nein. Also es funktioniert irgendwie recht selbstständig. Aber eben wahrscheinlich auch nur deswegen, weil wir es von Anfang an auch gepusht haben. Weil wir eben mit ihm zusammen diesen Kanal rausgeschoben haben. Natürlich, er repostet, er weist doch darauf hin. Aber ansonsten spielt sich ja der Content komplett dort ab. Und dadurch haben die Leute dahin gefunden und irgendwie so eine Basis gefunden, um da zu diskutieren und sich auszutauschen. Und wir kriegen da zum Beispiel ganz schöne Nachrichten von Leuten, die uns schreiben, ich habe mich seit Jahren eigentlich gar nicht mehr für Fußball interessiert. Es gibt ja auch genug Gründe, Fußball auch beschissen zu finden tatsächlich so und seit den letzten Jahren. Und die eben sagen, über diesen Podcast und die Art und Weise, wie darüber geredet wird, finden sie gerade wieder oder entdecken sie ihre Liebe zum Fußball neu. Und das ist ja, also mehr Community geht ja in dem Sinne tatsächlich nicht. Oder auch immer noch, also das war vor einigen Jahren natürlich deutlich mehr, aber immer noch, wenn ich mit Leuten auch über Podcasts als Medium rede, merkt man, dass es eben bei manchen immer noch so abgetan wird. Und es ist manche das mal so als Nischenmedium oder als Nerdmedium darstellen. Und dann denke ich eben daran, dass Ines und Lotti mit Weird Crimes innerhalb von einem Tag die größte Mehrzweckhalle Deutschlands ausverkauft haben, die Lanxess Arena in Köln. Und mir fallen ehrlich gesagt nicht so viele deutsche MusikerInnen ein, die das in dieser Zeit schaffen würden. Natürlich eine Künstlerin wie eine Helene Fischer und sonstige. Aber das zeigt ja im Verhältnis so ein bisschen, wo Podcast steht. Und dass es kein Nischenmedium, kein Nerdmedium ist, sondern einfach ernstzunehmend und ja völlig zu Recht im positivsten Sinne auch im Mainstream angekommen.
Jetzt sind wir schon, wir haben schon das Videothema angesprochen. Was ist denn deine Einschätzung? Wird es schwer ohne Video in Zukunft? Kann ich noch einen Podcast ohne Video machen? Muss ich das, wenn ich das jetzt plane für meine Marke, für meine Art von Content, den ich 2024 machen werde, muss ich Video mitdenken? Muss ich das auch einbudgetieren? Oder sagst du, hey, nee, fangt erstmal einfach an und dann guckt ihr mal, ob ihr Video noch dran baut?
Definitiv. Fangt auf jeden Fall an, weil ich war gerade bei dem Vortrag von Niklas und David, die genau darüber gesprochen haben, wie einfach es ist oder mit welch einfachen Mitteln es erstmal grundlegend möglich ist, Podcast zu produzieren. Das ist ja das Schöne. Also jede kann einfach anfangen. Es gibt USB-Mikros, simple Rekorder, mit denen man in Top-Qualität aufnehmen kann. Bei Video muss man sich, glaube ich, immer die Frage stellen, redet man über einen Videopodcast oder redet man darüber, Videos zu klippen? Das sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge.
Erklär mal.
Ja, ein Videopodcast ist ja das, das machst du ja auch, sozusagen die komplette Folge auf YouTube reinzustellen oder, keine Ahnung, bei Dick und Doof. Ich glaube, die beiden haben sich ein richtiges kleines Studio gebaut dafür zum Beispiel. Oder amerikanische PodcasterInnen, das ist totaler Usus. Da gibt es teilweise PodSafe America, ist ein ganz fantastischer Politik-Podcast aus den USA. Das sieht halt im Prinzip aus wie eine junge Polit-Talk-Show, wenn ihr das, also wenn man sich das auf YouTube anguckt. Das ist natürlich deutlich aufwendiger und das muss man auch budgetieren, weil das ist auch mal so ein bisschen unser Anspruch oder ich denke mir das auch, wenn man das dann so machen will, dann richtig. Auf der anderen Seite sind Videos oder Videoclips ein total legitimes Mittel für Sichtbarkeit. Also das größte Problem aus meiner Sicht, was Podcasts auch immer noch haben, ist Auffindbarkeit, weil weder Spotify noch Apple oder die anderen Plattformen viel dafür getan haben, dass man neue Formate einfach findet. Wenn man durch die Charts geht, werden neue Formate hochgespült, am Ende findet man aber meistens dann doch immer die größeren oder alteingesessenen Shows da oben. Wenn man sich dann mal anguckt, dass in den USA, ich glaube es sind circa 36% der wöchentlichen Podcast-HörerInnen finden neue Podcasts über YouTube zum Beispiel. Mhm. Ich habe mir auch, ich habe gleich ein Interview von dir gesehen, das war vor einem Jahr, da hast du das auch schon gesagt mit YouTube. Also da warst du deiner Zeit voraus. Und aber das, also, das ist total spannend, weil man ja überhaupt natürlich erstmal gar nicht daran denkt. Aber eine Podcast-Kernzielgruppe ist irgendwo zwischen, na, ich würde sagen, 30. Vielleicht 45 oder sagen wir vielleicht 28 bis 45. Alle, die älter sind, finden die Sachen wahrscheinlich eher über YouTube. Alle, die jünger sind, finden die Sachen wahrscheinlich eher über TikTok. Video bedeutet ja auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie vermarkte ich auch diese Videos. Also nicht einfach nur for the sake of Video einfach nur Clips rausschmeißen, sondern eben auch zu überlegen, okay, ich habe diese und diese Ausschnitte aus meinem Podcast. Das können Ausschnitte sein, die aus einer Producer-Sicht super gut funktionieren, weil es eine super lustige Stelle aus dem Podcast war. Da muss man aber wieder eine Stelle weiterdenken. Wie gehe ich also durch TikTok? Ich kenne den Podcast nicht, ich kenne die vorherigen 20 Minuten nicht, die 20 Minuten danach kenne ich auch nicht. Vielleicht kenne ich nicht mal die beiden Leute, die da vorm Mikro sitzen. Wie wähle ich die Stelle also so aus, dass ich alle anderen abhole? Und das nochmal, um auch zu der vorherigen Frage da zurückzukommen, ne, sollte man ein Video machen oder nicht? Also absolut, aber ich glaube, man muss sich wirklich halt genuin Gedanken darüber machen, warum man ein Video machen will und eben auch, wie man es wo platziert.
Und wenn man jetzt hier im Publikum sitzt und sagt, okay, so direkt ein ganz eigener Podcast, das ist mir jetzt ein bisschen zu wild. Ja? Also das schaffe ich gerade so menschlichen Ressourcen im Team nicht für frei zu bekommen. Ich würde gerne mal Podcast-Werbung ausprobieren. Und da gibt es mittlerweile ja auch mehr Arten als nur das ganz klassische, ich schreibe den Host an, so wie ich das mache, der liest dann die Werbung vor, der versucht das halbwegs authentisch hinzubekommen und irgendwie noch einen Mehrwert da reinzubringen und eine persönliche Note, was zugegeben nicht immer einfach ist, um ehrlich zu sein. Darüber hinaus gibt es Dynamic Ads, ja, die du irgendwie schalten kannst. Das ist dann, kannst du ja gerne irgendwie mal vielleicht erklären gleich, was es für verschiedene Arten der Podcast-Werbung gibt, die es sich vielleicht mal lohnen auszuprobieren und was ist die beste aktuell?
Ich bin ein starker Verfechter von Host-Read Advertising, was bedeutet, dass die Hosts selber die Werbung einsprechen. Und das machen sie meist anhand eines Briefings, was es natürlich gibt, wo grundlegend drinsteht, worum soll es gehen. An sich passiert das aber so frei wie möglich. Und diese Werbungen sind dann in unserem Fall verhältnismäßig recht lang, würde ich sogar sagen. Ich glaube, wir haben oft so 2 bis 3 Minuten, teilweise sogar 3,5 Minuten so in der Peak für eine Ad. Und das ist dann in der Mitte des Podcasts platziert. Ich finde, dass das nach wie vor die beste Möglichkeit ist, die Leute zu erreichen, weil man einfach möglichst nativ die Werbung dort drin hat. Podcasts haben im Schnitt eine Retention Rate, also die Leute, die auch bei der Werbung dranbleiben, von 70-80%. Das ist eine Menge. Das ist, glaube ich, ich habe leider vorhin nichts Verlässliches zum Fernsehen gefunden oder zum Radio, aber man kennt es.
Es ist einfach zu skippen.
Ja, genau, es ist einfach zu skippen. Und das passiert beim Podcast nicht. Und Podcasts haben auch eine Durchhörquote, also gut laufende Shows auch im Schnitt von irgendwie 80-85% von Leuten, die wirklich von Anfang bis zum Ende durchhören. Das heißt also erstmal, dieses Durchkommen zu den Leuten ist fast unchallenged, würde ich sagen. Und wenn man dann noch den Preispunkt einbezieht, jetzt in unserem Fall, wir haben Leute wie Toni Kroos, Sophie Passmann, Joko Winterscheid, die mit uns Podcasts machen und die eben Werbungen einsprechen für Kunden und Kundinnen. Und das zu einem, sag ich mal, Preispunkt verhältnismäßig, wenn man das jetzt mit einer TV-Kampagne vergleichen würde oder so, der, glaube ich, auch für viele Marken deutlich mehr affordable ist. Und deswegen plädiere ich immer für Host-Reads und bin da großer Fan von und glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was dieses Medium im Werbebereich sehr unique macht.
Und es gibt ja letztendlich noch eine zweite Möglichkeit, auch die wäre Host-Read, zu sagen, okay, ich pick mir vielleicht einen Nischen-Podcast raus, der sehr eng an meiner Zielgruppe und meinen Werten und meinem Produkt vielleicht dran ist und sponsor da mal so eine komplette Staffel durch.
Also Sponsorings würde ich immer in Verbindung mit auch Host-Read Advertisings machen. Also es sind ja, man kann natürlich, wenn man will, auch nur ein Sponsoring buchen, sodass man am Anfang und Ende der Folge auftritt und sonst nirgendwo. Unsere Erfahrung oder wie wir bisher gearbeitet haben, war immer eine Kombination. Beispielsweise O2, die ein sehr langjähriger Partner bei Baywatch Berlin waren. Die haben waren in jeder Folge über glaube ich 2 Jahre oder ein bisschen mehr als 2 Jahre an jedem Anfang, jedem Ende der Folge als Sponsoring-Partner vertreten und hatten eben noch einige Host-Reads on top. Da gab es auch tatsächlich dann so Umfragen zu und sonst wie das bei den Leuten hängen geblieben ist. Also wie sehr die O2 mit Baywatch Berlin auch verknüpft haben. Das hat wirklich funktioniert, so weil es recht simpel ist. Aber natürlich, wie du eben sagst, es ist sehr eingängig und durch die Wiederholung funktioniert es einfach auch. Es gibt keine richtige Mindestanzahl, die ich empfehlen könnte, weil, wie du schon sagst, viele Marken eben auch erstmal einmal testen und gucken wollen, funktioniert es. Das hängt natürlich immer davon ab, arbeitet man mit Codes oder arbeitet man mit einer Image-Kampagne. Bei einem Code ist es natürlich irgendwann so, wenn die Werbung über die 2 Jahre immer wieder lief in der Show, kann man vielleicht davon ausgehen, dass die HörerInnen dann irgendwann die Brand auch kennen und irgendwann jeder auch den Code mal eingelöst hat. Bei der Image-Kampagne ist es ein bisschen was anderes. Das funktioniert für uns auch super. Das haben wir bei Einfach mal Luppen gemacht. Das ist unser Fußball-Podcast mit Toni und Felix Groß, bei dem wir Coca-Cola als Partner haben. Und Toni, mehrfacher Champions-League-Sieger, Weltmeister, hat, glaube ich, alles gewonnen, was man im Fußball gewinnen kann. Trinkt seit 12 Jahren keinen Schluck Alkohol mehr. Eben Profisportler. Und das Einzige, womit er sich belohnt, ist ab und zu nach einem Sieg, nach einem wichtigen Spiel, ist eine Coca-Cola, eine Dose Cola. Und dann sagt er mal, ja, das ist sein Moment, da geht er in den Kühlschrank spät abends und trinkt dann so eine Cola, auch die richtige Cola mit Zucker und so. Und irgendwie haben wir darum dann irgendwann angefangen, diesen Coke-Moment zu bauen mit Coca-Cola und diese, also das ist auch eine reine Image-Kampagne in dem Sinne, wo wir immer wieder Ads haben, auch wenn wir diese Außenreportagen-Folgen machen, wo wir dann beim Champions-League-Finale sind und dann fällt das Tor. Und dann kommt die Werbung, in der dann Felix, weil er auf der Tribüne sitzt, sagt, so, das ist jetzt mein Coke-Moment, ich mache mir jetzt diese Coke mal auf und dann geht die Werbung eben los. So, und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut und funktioniert natürlich auch deswegen so gut, weil wir den Zugang zu den Leuten haben und das auch so individuell natürlich einplanen können und uns auch ausdenken können in Zusammenarbeit mit den Marken. Und das, klar, funktioniert aber auch nur über mehrere Einbuchungen hinweg und nicht nur über eine.
Letzte Frage für heute. Ja. Wir bleiben beim Coca-Cola-Beispiel. Wenn du die beraten dürftest, würdest du sagen, ihr sollt einen eigenen Branded Podcast machen. Ist das cool oder cringe? Komm, ehrlich.
Das ist eine gemeine Frage.
Ich weiß.
Ich würde eher dazu raten, Podcast-Werbung zu buchen.
Da haben wir unser Learning fertig. Danke, Konstantin. Das war alles, was ich hören wollte.
Vielen Dank.
Das war's.